Im heutigen Investors Talk spreche ich mit Dr. Jens Kruse über die neue Plattform CapAxis, die Emittenten und Investoren zusammenbringt, um strukturierte Finanzprodukte zu vertreiben. Dr. Jens Kruse hat seine Examina als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater gemacht. Er hat über 20 Jahre das Corporate Finance der Warburg Bank geleitet und ist Gründer und Gründungsgeschäftsführer der CapAxis GmbH. Viel Spaß mit der Unterhaltung. Jens, bei dir habe ich ja sozusagen das Corporate Finance Geschäft gelernt und da habe ich ja auch gelernt, wie Unternehmen zu ihrer Finanzierung kommen. Und das höchste Ziel, was man damals erreichen konnte, war ja immer der Börsengang von Unternehmen. Also jeder Unternehmer träumt davon, jeder Gründer träumt davon. Als Investmentbanker ist das eins der tollsten Tätigkeiten, die man durchführen kann. Aber ich habe das Gefühl, so in jüngster Zeit hat das Ganze einen Knick bekommen. Was ist da los? Sind Börsengänge mittlerweile in der Unternehmensfinanzierung nicht mehr das Höchste, was man machen kann?
Ja, das ist eine interessante Frage. Als du dabei warst, Niklas, da waren natürlich noch Zeiten, da war der neue Markt gerade erst durch, ja, und da war natürlich der Börsengang wirklich das höchste aller Gefühle. Und auch wir als Berater denken natürlich immer, jede Firma muss unbedingt an die Börse gehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, in Deutschland ist der Kapitalmarkt nicht unbedingt en vogue. Wir sind schon in einer Situation, wo wir einfach keine Historie haben, was den Kapitalmarkt angeht. Und wir müssen heute natürlich feststellen, dass die ganze Regulatorik, die damit verbunden ist und die doch nicht mehr so tolle Liquidität, die für Small and Mid-Caps, also für kleinere Börsengänge da sind, dass die uns doch sehr stark limitieren, was den Börsengang angeht. Und viele deutsche Mittelständler haben keine Lust, an den Kapitalmarkt zu gehen.
Also wir haben da schon mal mitbekommen, dass auch hier Delistings jetzt immer häufiger durchgeführt werden. Also wirklich viele Unternehmer haben die Nase voll mit dem ganzen Aufwand. Was gibt es denn für Alternativen, die im Moment wahrgenommen werden? Was macht ein Unternehmer, der jetzt eine neue Fabrik bauen will oder, sage ich mal, Millionen in die Digitalisierung investieren muss? Was hat er für Alternativen?
Ja, die Alternativen sind natürlich vielfältig, also wie er seine Pläne dann finanzieren kann. Da kann er natürlich alle möglichen Dinge nehmen. Er kann sich entweder sagen, ich will mein Eigenkapital durch andere Maßnahmen stärken, könnte sich zum Beispiel einen Private Equity Investor reinholen, um sein Kapital zu erhöhen. Er kann irgendwelche Mezzanin-Finanzierungen angehen oder aber in der heutigen Zeit kann man ja auch mit Fremdkapital eine ganze Menge machen. Und alle drei Möglichkeiten in unterschiedlichen Situationen sind sicherlich sehr, sehr hilfreich.
Über was für Größenordnung sprechen wir denn bei Mittelstandsfinanzierung? Also wir sind ja jetzt nicht bei großen internationalen Unternehmen, sondern klassischen, guten deutschen Mittelstand. Was hat der so für Finanzierungsbedürfnisse?
Ich würde das definieren, oder unsere Sicht darauf ist, dass so ein Bereich zwischen 10 Millionen, 300, 400 Millionen, dass das so der Bereich ist, wo wir wirklich da auch gut beraten können und wo wir dann auch wirklich gute Lösungen finden können. Das ist eigentlich der Bereich, den man adressieren muss. Darunter hat man nicht die ganzen Freiheiten, alle möglichen Produkte zu nutzen. Darüber wird es furchtbar einfach, die Produkte zu nutzen, weil dann natürlich der Kapitalmarkt für große Unternehmen wieder hervorragend die Dinge aufnimmt.
Wie teilt sich denn der Markt auf so zwischen fremdkapitalähnlichen Anleihenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung? Bei Eigenkapital ist es ja so, dass der Unternehmer dann auch immer Einfluss abgeben muss. Das will sicher nicht jeder.
Das will nicht jeder. Also das Eigenkapital abzugeben, das ist so die letzte Lösung, die man so anstrebt. Vorher versucht man über Finanzierung die Dinge voranzubringen. Du siehst es am Kapitalmarkt. Ich würde mal sagen, der Kapitalmarkt für Fremdkapitalprodukte ist vielleicht mit dem Faktor 3 mal so groß wie das Eigenkapital. Also das ist ein ganz, ganz anderer Markt, der auch ganz anders funktioniert und ganz andere Adressaten noch hat.
Wir kommen ja nachher noch zu deiner digitalen Plattform. Aber vielleicht mal, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen haben, wie komplex solche Transaktionen sind. Wer hat alles mit so einer Transaktion zu tun? Wer sind die Tätigen, also von Anwälten, Wirtschaftsprüfer etc.? Also wer muss alles koordiniert werden, damit so eine Transaktion fliegt? Also nehmen wir mal eine Anleihetransaktion eines Mittelständers.
Also grundsätzlich sind wir immer in allen Transaktionen dabei, dass wir erstmal einen Transaktionsberater brauchen. Das, glaube ich, diese ganze Idee von Eigenemissionen, die es mal eine Zeit lang gab, auch so für Mittelstandsanleihen und sowas, das ist, meine ich, Schnee von gestern. Also ich werde immer einen Transaktionsberater brauchen. Ich werde immer einen guten Anwalt brauchen, der die Dinge rechtlich dann auch aufbereitet, der natürlich auch für die ganzen Due Diligence-Prozesse da ist, der die Dokumentation dann entsprechend auch vorantreibt. Und ansonsten muss man sehen, inwieweit man noch andere Partner hinzuzieht, ob das Kommunikationsberater sind und so weiter. Aber wir reden immer über eine Truppe von Profis, die dafür notwendig sind, solche Transaktionen zu begleiten.
Also eine ganz relativ komplexe Angelegenheit. Sprechen wir mal über deine Anfänge mit den Digitalisierungsthemen. Wann war sozusagen dein Erweckungserlebnis, dass sich etwas ändert im Corporate Finance Geschäft? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die ersten Ansätze, die gab es so vor ungefähr 3 Jahren, da wurde auf einmal das Thema Blockchain ja viel interessanter. Man sprach darüber, dass man Blockchain-Produkte auflegen könnte, völlig neue Möglichkeiten hat. Das hat mich damals sehr interessiert, ob man da was tun kann. Ist dann aber auch wieder ein bisschen veräppt, weil man dann doch festgestellt hat, dass das noch ein bisschen Zukunftsmusik ist. Der zweite Ansatz, der mich dann vorangebracht hat, war die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass wir jedem unserer Kunden immer wieder erzählen, er muss sein Geschäft digitalisieren und wir selbst, wir wickeln unsere Prozesse noch genauso ab wie vor 20 Jahren. Und da war dann natürlich die Frage, ist das eigentlich richtig so oder sollten wir nicht auch eine Digitalisierungslösung dann bringen? Der dritte Punkt, der dann dazu kam, der mich dann auch wieder vorangebracht hat, war eigentlich gerade die Erkenntnis, die du angesprochen hast. Es gibt einfach eine gewisse Lücke für Transaktionen in diesem Bereich von 10 bis 300 Millionen, wo wir nicht immer die richtigen Lösungen anbieten können und wo wir über eine Plattform viel, viel flexibler und professioneller Dinge abwickeln können, als wir das bisher immer gemacht haben.
Und von den Methoden her, wie eine Bank gilt ja nicht als innovativ in dem Sinne, sondern macht Dinge dann, die oftmals in anderen Industrien schon ausprobiert worden sind. Wie bist du mit den Methoden der Digitalisierung in Berührung gekommen? Also ich habe noch in Erinnerung, du hattest mal Vorträge gehört von einem Professor, was dich beeindruckt hat.
Ja, das stimmt. Ich habe Vorträge gehört von einem Professor, der mir gesagt hat, heutzutage, wenn du eine neue Idee hast, dann versuche sie nicht irgendwie in deinem Kämmerchen immer weiterzuentwickeln, sondern gehe zu Investoren und frag sie, ob das eine gute Idee ist. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir sind also mit den Ideen, die wir entwickelt haben, losgelaufen und haben darüber gesprochen, gibt es das schon? Braucht man das? Welche Resonanz kriegen wir auf unsere Ideen? Und die Resonanz, die war so gut, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir eine gute Basis, um auch richtig anzufangen, irgendwas zu programmieren.
Jetzt kommen wir auch mal zu CapAccess. Also vielleicht mal in 3, 4 Sätzen, was ist der Mehrwert, den CapAccess Emittenten und Investoren bringt?
Also die Idee von CapAccess ist so, wie ich das eben beschrieben habe, es ist die Idee, klassische Prozesse, wie man sie kennt, digital so abzubilden, dass sie wesentlich effizienter laufen, dass sie wesentlich sicherer laufen, dass man vom ersten Moment an auch eine höhere Platzierungssicherheit dann sieht, aber dass alle Flexibilitäten und Regeln, die man haben kann, auch tatsächlich so abgebildet werden. Weil es geht eben bei unseren Transaktionen nicht um das, was man häufig denkt, um irgendein Matching. Also man hat jemanden, der braucht Geld, man hat jemanden, der will Geld und ich sage, ich brauche die ja nur zusammenzubringen, dann haben wir eine Lösung, sondern die bringt man zusammen und dann stellt man fest, dass es die eigentliche Herausforderung ist, die Kommunikation zwischen diesen Parteien so zu koordinieren, dass man in einen professionellen Prozess kommt. Und genau das war es, was wir jetzt in unserer Plattform auch aufgebaut haben. Das heißt, wir haben keine Matching-Plattform, wir haben eine Workflow-Plattform. Also wir wollen wirklich die Arbeit, die wir machen, digital machen.
Kannst du das einmal von der Seite der Emittenten beleuchten? Also ich bin jetzt der Mittelständler, der kleine Produktionsroboter herstellt. Ich brauche 300 Millionen Euro, eine Anleihe und ich beauftrage jetzt ein Corporate Finance und möchte gerne jetzt über diese Plattform an Investoren rankommen. Wie nähere ich mich dieser Plattform? Wie komme ich rauf? Wie komme ich durch?
Das Erste, was du brauchst als Emittent, ist ein Berater. Also die Produkte, die wir auf dieser Plattform emittieren wollen, die sind keine 0815 Standardprodukte, sondern das sind Produkte, die eine gewisse Strukturierung erfordern, und zwar im Einzelfall. Also brauchst du zuerst mal einen Berater. Dieser Berater, der muss dir dann aber auch erklären, ob das wirklich richtig ist, dass du zurzeit über ein Fremdkapitalprodukt nachdenkst, oder ob du nicht sagst, naja, also ein bisschen Eigenkapitalstärkung in deiner Situation wäre auch richtig. Also dieser Berater wird ein Produkt erstmal empfehlen. Das hat mit der Plattform noch nichts zu tun. Aber in dem Moment, wo dann sich herausgestellt hat, er weiß, welches Produkt er emittieren will, er kennt Laufzeiten, wenn es irgendwelche Fremdkapitalprodukte sind, er kennt das Volumen, er kennt auch irgendwelche Konditionen, dann kommt er zu CapAccess und sagt, ich möchte gerne CapAccess nutzen, um hinterher die Platzierung zu steuern und auch durchzuführen. Was macht der Emittent dann, beziehungsweise dessen Berater? Er macht das, was er immer gemacht hat, nämlich er stellt ein Kurzprofil, einen sogenannten Teaser, er erstellt einen sogenannten Procedure Letter, also eine Darstellung, wie läuft denn diese Transaktion ab, in welchen Schritten erfolgt das Ganze. Er erstellt ein Memorandum, er erstellt eine Dokumentation, er erstellt einen Datenraum. Alles wie üblich, viel Arbeit, bleibt viel Arbeit, leider können wir das auch nicht verhindern. Aber was er macht, er erstellt diese gesamte Arbeit nicht in Einzeldateien und verschickt dann irgendwann irgendwelche E-Mails, sondern er erstellt sämtliche Dokumente auf dieser Plattform. Und er hat dann die Möglichkeit, weil auf dieser Plattform eine sehr hohe Anzahl von Investoren, und nicht eine sehr hohe Anzahl von Investoren, das müssen wir erst mal sicherstellen, hinterlegt ist, die für bestimmte Profile sich auch entschieden haben, dass er dann, wenn er dann eine Liste möglicher Investoren haben will, eine sogenannte Longlist, er tatsächlich einen ersten Schritt über das System dadurch kriegt, dass er per Knopfdruck dann tatsächlich mögliche Investoren aus einer Longlist dann auch tatsächlich erstatten kann. Das heißt also, im Grunde erkennt diese gesamten Prozesse, wie bisher auch. Und jetzt gibt es den zweiten Schritt, wenn er denn erstmal die Longlist und bearbeitet hat, zu einer Shortlist ergänzt hat, wie auch immer, dann kann er natürlich nach Beginn der Emission die Kommunikation mit jedem einzelnen von diesen Investoren über die Plattform führen. Das heißt, die Plattform hat ein Dashboard, die zeigt, wer einen Kommunikationsbedarf hat. Und auf der Plattform kommuniziert er. Er tauscht nicht nur irgendwelche Dokumente aus, er hat auch seinen Chat da, er hat Chatfunktionen, er kann kommunizieren auf diesem Bereich. Und er kann im Grunde die gesamte Kommunikation zusammenfassen über diese eine Plattform. Und das macht dem Emittenten oder dem Berater des Emittenten das Leben natürlich extrem viel leichter, weil er nicht mit 5, 6 Leuten immer wieder koordinieren muss, wer hat denn nun mit wem gesprochen, wer hat welches Dokument gekriegt und so weiter. Und das bringt ihm eine enorm größere Sicherheit in der Effizienz des Prozesses, aber auch in der Sicherheit, mit den richtigen Investoren auch kontinuierlich immer professionell zu sprechen.
Also es gibt im Digitalen die sogenannte Progress Bar, dass man nicht ungeduldig vor dem Schirm sitzt, wie weit es ist. Also das ist etwas, was der Emittent in der Hand hat. Er sieht schon, wie weit die Emission gediehen ist, wie viel potenzielle Abnehmer er hat, und es ist für ihn keine Blackbox, wie es vielleicht vorher einmal war.
Perfekt. Und es gibt auch, der Berater muss auch nicht ständig irgendwelche Präsentationen basteln, um diese Blackbox ein bisschen transparent zu machen, sondern wenn der Emittent kommt und sagt, sag mal, wo stehen wir denn heute, dann kriegt er per Knopfdruck die volle Transparenz darüber, mit welchen Investoren steht man wo, mit welchen hat man was besprochen, welche offenen Fragen gibt es gerade, wie viel haben auch nicht Interesse bekundet. Also man kann automatisch mit dem Emittenten die volle Transparenz jeden Einzelnen mit jedem einzelnen Investor dann auch darstellen.
Genau. Und es ist eine Plattform, da gehört jetzt die zweite Seite dazu. Worüber freut sich der Investor oder die Investorin?
Naja, der Investor, als erstes, da freut er sich nicht, weil bevor er irgendwie anfängt, muss er sich onboarden auf dem System, und er muss tatsächlich diese ganzen KYC-Prozesse über sich einmal ergehen lassen. Das heißt, er muss zumindest mal eine Stunde oder zwei dafür aufwenden, um sich auf dieser Plattform dann onboardet zu haben. Und er muss genau hinterlegen und sagen, welche Art von Investitionen ihn eigentlich interessieren. ob er Eigenkapitalinvestitionen nur macht, Mehrheiten, Minderheiten, Venture Capital, ob er Mezzanin-Transaktionen macht, ob er Fremdkapitalprodukte, er muss das schon sagen, auch Mindestinvestment, Maxinvestment, all diese ganzen, das ist erstmal nur Arbeit. Das Schöne ist, im Moment macht er das auch, aber im Moment muss er es jedem immer wieder neu erklären. Und es gibt genügend Investoren, die jetzt langsam mal sagen, sag mal, wir haben es jetzt so oft erklärt, langsam müsst ihr es doch mal verstanden haben. Ja, hier muss es einmal erklärt. Einmal muss er es erklären, aber dann ist es ein für alle Mal hinterlegt. Er kann sich dann aber auch darauf verlassen, dass soweit der Investor, der Emittent nicht sagt, dieser Investor kommt nicht in Frage, er wirklich das, was in seinem Fokus ist, auch alles sieht. Also es geht nichts an ihm vorbei. Und ich glaube, da freuen sich viele drüber, weil die Sorge der Investoren in diese Vielzahl von unterschiedlichen Projekten, die wir haben und der wahnsinnigen hohen Anzahl von möglichen Investoren, ist ja eine große Sorge, dass bestimmte Opportunitäten an jemanden vorbeigehen. Und das kann ihm nicht mehr passieren.
Also er hat einen privilegierten Dealflow. Was passiert denn zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, die Pensionskasse A und die Pensionskasse B mal typischerweise zusammen investieren, weil sie sagen, ach, die Lasten sind so groß, ich will mir nicht immer jedes Unternehmen einzeln angucken. Klappt das in der digitalen Welt auch?
Ich behaupte, es funktioniert eigentlich nur in der digitalen Welt wirklich, wirklich perfekt, weil ansonsten ist es ja immer schwierig, wenn sich Investoren miteinander absprechen. Es gibt ja immer große Vertraulichkeiten, da muss man immer wieder überprüfen, inwieweit die Vertraulichkeiten auch eingehalten werden. Auf so einer Plattform kriege ich das natürlich viel besser dann auch koordiniert, weil ich würde natürlich schon sehr deutlich mit dem Emittenten reden und sagen, mit wem will ich denn eigentlich sprechen? Der wird mir dazu eine Freigabe erteilen. Und ich kann dann digital natürlich unter den Investoren sehr wohl auch wieder Vereinbarungen abschließen und kann dann auch wirkliche Club-Deals, jedenfalls in der Vorbereitung, auf der Plattform darlegen. Also es ist da, tatsächlich geht es allerdings in diesen Club-Deals immer darum, Kosten zu teilen. Das ist ja eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir haben, dass man, wenn man kompliziertere Produkte hat, sollte man die Dinge prüfen. Man sollte die Due Diligence machen. Das ist mit Kosten verbunden. Und es macht natürlich viel Spaß, diese Kosten dann zu teilen. Wenn man da nicht investieren will, dann hat man zumindest nicht gleich irgendwelche sechsstelligen Beträge oder sowas versenkt, sondern dann ist es tatsächlich so, dass man dann gemeinsam zu guten Entscheidungen kommt. Was wir auf der Plattform allerdings nicht machen, sind Clubdeals in dem Sinne, dass Investoren gemeinschaftlich investieren. Das heißt, man prüft gemeinschaftlich, aber jeder investiert für sich selbst.
Kommen wir zu der großen Sensibilität dieser Tage, zu den Daten. Also, wenn wirklich ein großer Dealflow über diese Plattform geht, ist das ja ein enormes Wissen über den Markt. Also, was man als Corporate Finance, als Gutes wahrscheinlich zum Teil auch hat. Aber dieses Wissen wird ja enorm viel höher. Wie ist eure Politik dazu?
Ja, das ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Also was wir natürlich durch diese Datensammlung erreichen, ist, dass wir viel besser abschätzen können, ob ein bestimmtes Produkt tatsächlich platzierbar ist. Das heißt, natürlich führt diese Sammlung von Daten zu Dealsicherheit. Und das ist natürlich das, was ein Emittent möchte. Der möchte sicher sein, dass seine Transaktion auch wirklich durchgeht. Und wenn man ihm zeigen kann, dass es 5, 6 ähnliche Transaktionen gegeben hat, die durchgegangen sind, hat er natürlich eine viel höhere Sicherheit. Aber umgekehrt, glauben wir auch, dass wir wahnsinnig sensibel mit diesen Daten umgehen müssen, dass wir da nicht uns irgendwie diese Daten zu eigen machen und sie anderweitig auswerten und daraus irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Das werden wir nicht tun und wir werden vor allen Dingen nicht dahin gehen, dass wir sagen, okay, wir haben ja bestimmte Informationen, jetzt machen wir mal irgendwelche Angebote, irgendwelche Beratungsangebote. Du hast A nicht gekauft, aber wir haben noch B. Also sowas wird es alles nicht geben, sondern es ist immer, die Daten werden nur dafür verwendet, um einem Emittenten Sicherheit zu geben, funktioniert das, und dem Investor Sicherheit zu geben, er sieht alles. Aber nicht, dass wir dazwischen irgendwelche Marketing-Tools haben.
Du hast es vorhin schon angesprochen, die Beziehung zu den Corporate Finance Beratern, die ja nach wie vor wichtig sind, weil sie die Struktur der Emissionen mitbegleiten müssen. Wie wird sich die Beziehung zu Beratern entwickeln und wie versucht ihr mit CapAxis quasi in dieses Ökosystem reinzukommen? Was ist interessant für den Berater?
Naja, also wir sind der festen Überzeugung, dass wir für diese Produkte, die wir auf dieser Plattform insbesondere imitieren wollen, Profis brauchen, die unterstützen. Und das hat natürlich auch ist auch eine gute Neuigkeit für Berater, weil wir ja in vielen Bereichen immer wieder erkennen, dass es so einen Trend zur Standardisierung gibt. Nicht? Standarddokumentationen für Schuldscheine, Standardgestaltungen, wo man dann tatsächlich über Ratings und solche Themen die Dinge dann relativ einfach macht. Und wir sehen dann natürlich auch eine Menge Plattformen, die dann fast schon sagen, wir brauchen ja gar keine Berater mehr. Also dieses Produkt, das kennen wir haben schon mal sowas imitiert, wir machen das ohne Berater weiter. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen tatsächlich Produkte haben, wo man wirklich immer wieder darüber nachdenkt, ist das jetzt das Richtige für die Gesellschaft? Und für welchen Investor passt es? Wie passt das Ganze dann zusammen? Und insofern wollen wir uns natürlich öffnen für andere Berater. Wir wollen, dass auch andere Berater ihre Produkte auf diese Plattform bringen, auch um dem Investor dann auch wirklich einen gewissen Dealflow zu zeigen, weil das will der ja auch. Der möchte ja einfach sehen, dass auch was passiert auf dieser Plattform. Und er möchte ganz sicherlich nicht nachher 25 verschiedene Plattformen haben.
Ja. Kommen wir nochmal zu den Investoren. Die Investoren haben eine Vielzahl von Regeln zu befolgen, Aufsichtsregeln von ihren Satzungen, worin sie investieren dürfen. Sie haben eigene Reportings zu bilden, ihren Anlegern, ihren Aufsichtsräten, ihren Beiräten, der Stiftungsaufsicht etc. Wie kann CapAccess dabei helfen, Investoren das Leben da leichter zu machen?
Ja, ist ein ziemlicher Wahnsinn, was man da alles berücksichtigen muss. Also tatsächlich durch diesen Aufwand, den ich anfänglich mal beschrieben habe, dass man sich ganz zu Anfang mal sehr systematisch damit darüber Gedanken machen muss, wie ist mein KYC-Prozess, also was muss ich alles an Daten hinterlegen und auch was für Produkte will ich eigentlich auch kaufen oder darf ich auch kaufen, kann ich auch kaufen, also wie kann ich das Ganze in meinem Profile dann abbilden. Dadurch kriege ich natürlich schon eine Grundsicherheit. Ich muss diese Prüfung nicht immer wieder neu machen, sondern das System hat schon eine gewisse Einordnung. Was wir natürlich auch machen, ist die Einhaltung von Regeln. Wenn jemand sagt, okay, bei uns müssen immer zwei Personen unterschiedlich voneinander bestimmte Freigaben ergeben, dann können wir das auch im System abbilden. Irgendwo bleibt es natürlich dann aber auch in der Hoheit der einzelnen Investoren. Also ganz können wir ihnen das nicht abnehmen. Wir können ihm das Leben erheblich leichter machen. Aber zum Schluss muss er selber entscheiden darüber, ob er in der Lage ist, ein bestimmtes Produkt dann auch tatsächlich zu kaufen und sein wiederum Geldgebern zu erklären, warum er das gemacht hat.
So von deinem der Entwicklung dieser Plattform, wo glaubst du, sollte die Finanzindustrie vielleicht doch noch offener sein bezüglich Innovation, digitalen Technologien? Hast du das Gefühl, alle haben schon verstanden, wohin sich der Markt im Sinne der technischen Unterstützung entwickelt, oder ist die Finanzindustrie, hat die noch sehr viele Hausaufgaben zu machen? Okay,
suggestivfrage, ja. Naja, also ich glaube, wenn man jemand sagt, ist Digitalisierung die Lösung von vielen Problemen in der Finanzwirtschaft, dann würden alle sagen, ja, selbstverständlich. Aber wir haben es natürlich mit Personen zu tun, die sehr, sehr viel Geld bewegen. Und aus diesem vielen Geld natürlich auch ein Selbstbewusstsein ziehen. Und aus den geübten Prozessen auch eine gewisse Sicherheit ziehen. Denn man möchte nicht unbedingt eine falsche Entscheidung treffen, ob es nun technisch oder inhaltlich ist, wenn man ein solches Investment dann geht. Insofern ist es schwierig für diese Leute, diese Pfade, in denen die sie über Jahre gelernt haben, in denen sie sich bewegen, jetzt dann mal aufzugeben. Es ist natürlich schwierig, dann auch dem Medium des Digitalen dann auch tatsächlich zu trauen, auch was Vertraulichkeiten und sowas angeht, was Prozesse angeht und so weiter. Und insofern werden wir auch mit dieser Plattform viele Menschen wirklich mit vielen Worten das Vertrauen geben müssen, dass sie auf dieser Plattform wirklich die Zukunft finden.
Kommen wir noch mal zu den Emittenten. Wir haben in der Vergangenheit ja verschiedene Versuche gehabt, auch alternative Märkte für die Finanzierung von Mittelständlern zu bauen, Mittelstandsanleihen etc. Wie ist deine Antwort darauf, dass ihr das Qualitätsniveau der Emittenten auf der CapAccess-Plattform möglichst hoch haltet?
Ja, eins natürlich für die Plattform elementares Thema. Das falsche Produkt wird sicherlich die Plattform schnell belasten, wenn man da nicht aufpassen. Das machen wir, was haben wir für Absicherung? Also Absicherung Nummer eins ist, wir sehen nur professionelle Investoren. Wir glauben schon, dass eine Menge von den Fehlentwicklungen stattgefunden haben, weil man Investoren Produkte verkauft haben, die sie gar nicht verstanden haben. Das heißt also, dass wir die ganze private Seite und so weiter nicht mitbedienen wollen. Das tut teilweise auch ein bisschen weh, weil es gibt natürlich hochprofessionelle Privatinvestoren. Aber wir wollen die professionellen Gesellschaften haben. Das ist der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass wir schon der Meinung sind, dass wir als Plattform eine Vorauswahl tätigen müssen, dass wir also unseren Investoren auch nachweisen können, was auf der Plattform ist, hat ein gewisses Niveau. Wir wollen nicht das bis ins Kleinste beschreiben, aber wir wollen sicher sein, dass das wirtschaftlich sinnvoll ist, dass das auch seriös ist und so weiter. Das werden wir dann im Einzelnen dann auch entsprechend so voranbringen. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass wir sagen, wir bieten einen Due Diligence-Prozess, einen Prüfungsprozess, wie es ihn transparenter nicht mehr geben kann. Und wir dokumentieren und zeichnen diesen Prozess so auf, dass auch im Nachhinein jeder Schritt, den wir gemacht haben, nachvollziehbar ist und im Nachhinein auch wieder prüfbar ist. Und das ist natürlich für einen Investor dann eine große Sicherheit, dass er das Richtige macht.
Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Also so Plattformen, die müssen wachsen, müssen eben auf beiden Seiten eben genügend Teilnehmer haben. Wo siehst du, wenn du jetzt mal so die ersten 2-3 Jahre diese Plattform in Betrieb siehst, wo siehst du da irgendwie Dinge, die vielleicht noch neu dazukommen können, wo du sagst, naja, das wäre nochmal ein i-Tüpfelchen auf der Innovation oder was kannst du dir vorstellen, wie sich eine Entwicklung der Plattform in 2-3 Jahren abspielt?
Wahnsinnig viel. Also Ideen haben wir ohne Ende, was man alles tun kann. Das Wichtige ist natürlich, dass wir diese Plattform verstehen als Lifecycle-Plattform. Das heißt also, dass diese Produkte mit der Emission nicht irgendwie ins Freie gegeben werden und gesagt wird, so seid ihr Emittenten und Investoren euch selbst überlassen, sondern dass wir weiterhin die Produkte betreuen. Das heißt also, dass sämtliche Reportings über die Plattform stattfinden, dass auch hinterher die Kommunikation zwischen Investor und Emittent über die Plattform stattfindet, dass Zinszahlungen dokumentiert werden, dass der Investor die Rentabilität des Produktes über die Plattform jederzeit prüfen kann und so weiter. Das ist eine Sache, die wir mit sowieso jetzt berücksichtigen. Das haben wir schon im ersten Schritt. Wenn wir das Ganze haben, dann können wir natürlich diese Produkte auch handeln. Weil wenn wir alle vollständige Transparenz über diese Produkte auf der Plattform haben, dann sind wir natürlich in der Lage, einen Zweitmarkt darzustellen. Wir können zwischen zwei Investoren Kommunikation so steuern, dass sie im Sinne der Vertraulichkeit von Emittenten und so weiter stattfinden und dass man dann auch tatsächlich handeln kann. Wir glauben, dass sich das erst entwickeln muss, weil viele von den Produkten, die wir imitieren wollen, gelten heute als Buy-and-Hold-Produkte, als gar nicht handelbar, als überhaupt nicht liquide. Und da können wir uns sehr wohl vorstellen, dass über die Jahre da ein viel höheres Vertrauen reinkommt, dass man diese Produkte auch handelt und dass wir auf einmal Produkte handeln, wo wir heute sagen, das geht gar nicht. Und das ist natürlich die Möglichkeit, die wir dann haben. Wenn wir Produkte handeln, dann können wir natürlich auch dazu übergehen und sagen, dann können wir auch wiederum Investoren darauf qualifizieren, ganz bestimmt nur noch über diese Plattform zu handeln. Wir können Derivate darstellen. Wir können im Grunde alle möglichen Konstellationen darstellen, die wir haben. Wenn wir sagen, die Plattform ist die Verbindung zwischen Emittent und Investor, dann haben wir alle möglichen Ideen auf der Investorenseite, was machen wir danach, und alle möglichen Dinge bei dem Emittenten, was machen wir davor. Und natürlich kann man andere Produkte genauso über diese Plattform verkaufen, wie die wir im Moment vorgesehen haben. Ganz naheliegend Fondsprodukte. Das Funding von Fonds macht natürlich sehr viel Sinn über diese Plattform. Also Ideen gibt es ohne Ende. Da wird man sicherlich die nächsten Jahre keine Langeweile kriegen.
Ja, und jetzt so in die nahe Zukunft, die nächsten 3, 4, 5, 6 Monate bis zum, noch ist die Plattform nicht gelauncht, also das wird erst kommen. Was ist dein Wunsch so für die nächsten 6 bis 12 Monate?
Naja, erstmal hatten wir am letzten Freitag einen wunderbaren Tag, weil ich das erste MVP vor Augen hatte, das erste Mal, dass wir wirklich mit der Software arbeiten können, testen können und nicht mehr unser Mockup da sind in den Vordergrund stellen. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl und ich bin ziemlich sicher, dass wir den reinen Emissionsprozess bis Ende Januar dann auch vollständig abgebildet haben. Wir würden dann mal anstreben, dass wir auch in diesem Jahr schon einige Emissionen fahren, vielleicht schon im Mai, das wäre natürlich super. Und dass wir so bis zum Mitte bis Ende des Jahres dann auch die volle Funktionalität mit Zweitmarkt und allem, was dazu kommt, auch wirklich verfügbar haben. Und dann wirklich uns voll darauf konzentrieren, noch Marketing zu machen bei Investoren und Emittenten.
So soll es geschehen. Dr. Jens Kruse. Jens, herzlichen Dank für das Interview. Das war begeisternd und ich wünsche alles Gute.
Ja, vielen Dank, dass Sie die Möglichkeit haben und mal sehen, worüber wir uns nächstes Mal dann austauschen können, wo wir dann stehen.
Genau, alles klar. Danke dir. Ich hoffe, Ihnen hat das Interview gefallen. Wir haben alle notwendigen Informationen und Links in dem Begleittext niedergelegt.